Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herr unser Gott, sprich du durch dein Wort zu uns. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, Paulus in Athen. Was er dort erlebt hat, haben wir gerade in der Lesung gehört. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus ist unterwegs. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jerusalem, Antiochia, Derbe, Lystra, Ankyra, Troas, Philippi, Thessalonike, Beröa, Athen. Das ist so, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen würden, den Wildenberg hinuntergehen würden, nach Selbitz, an der Eisdiele vorbei, Richtung Helmbrechts, zu Fuß natürlich, nach Bayreuth, dann nach Nürnberg, Ingolstadt, München, Innsbruck, über den Brenner natürlich zu Fuß, nach Bozen, Verona, Bologna, Rom, Neapel, immer noch zu Fuß, bis nach Sizilien. Ungefähr 1700 oder 1800 Kilometer. Und bei Paulus war das ja nur eine seiner Reisen und er ist ja noch nicht einmal am Ziel angekommen. Was hat ihn eigentlich angetrieben? Jetzt ist er erstmal in Athen angekommen. Und hier hat er eine Begegnung auf dem berühmten Areopag. Diese Begegnung wird uns in der Apostelgeschichte überliefert, weil sie einiges Grundlegendes sagt über Gespräche mit gescheiten Leuten und wie sie gelingen und wie sie nicht gelingen und über das Revolutionäre der Botschaft des Evangeliums. Deshalb sind wir heute eingeladen, da ein wenig genauer hinzuschauen. Paulus ist auf der Durchreise. Er will weiter nach Korinth. Das war eine große Hafenstadt damals. Athen war ungefähr so groß wie Selbitz, nur um die 5000 Einwohner. Doch Athen hatte noch immer den Geruch gebildeter Bürger. Die trafen sich gerne auf dem Areopag. Das war ein Felsen mitten in Athen, 115 Meter hoch, habe ich gelesen. Dort tagte in der Antike der oberste Rat, der ebenfalls Areopag genannt wurde. Dort war der Ursprung der Demokratie als Staatsform. Und dort war früher die Philosophie zu Hause. Sokrates, Platon, Perikles, das waren Namen. Und da fühlten sich die Leute auch Generationen später noch als etwas Besseres. Nicht-Griechen waren ja zunächst mal die Barbaren. Athen, eine Stadt mit großer Tradition und mit vielen Götterbildern. Und dann kommt Paulus, voller Leidenschaft. Als er die vielen Götterbilder sieht, regt er sich auf. Das lässt ihn nicht kalt. Und er sucht das Gespräch. Er wagt es, mit diesen Leuten zu sprechen, die sich für so gebildet halten. Er aus dem barbarischen Osten, Jude pharisäischer Prägung. Und die denken und die sagen es auch so von oben herab, der ist ja nicht mal Grieche. Was will uns dieser Schwätzer sagen? Wörtlich, was will uns dieser Körnerpicker sagen? Diese Saatkrähe, dieser Lotterbube, wie Martin Luther das einmal übersetzt hatte. Und gleichzeitig sind sie neugierig. Bringt Paulus womöglich eine neue Gottheit mit nach Athen, eine, die wir noch nicht kennen? Spannend. Doch Paulus denkt anders. Eine neue Gottheit, das hieße ja, Eulen nach Athen zu tragen. Paulus hat einen Gott zu verkündigen. Einen Gott, der alle anderen Götter überflüssig macht. Das ist radikal. Und Paulus ist nicht zurückhaltend. Er geht nicht vor nach dem Motto, ja, nicht aufdringlich sein. Paulus fragt sich, wie komme ich diesen Menschen nahe, diesen gescheiten Griechen? Wie kann ich denen das Evangelium nahebringen? Und er wendet einen geschickten Trick an. Die hatten damals ja viele Götterbilder aufgestellt und Altäre auch, doch aus der Sorge, sie könnten einen der vielen Götter womöglich übersehen, die sich im Olymp, im Götterhimmel da droben herumtummelten, stellten sie noch einen Altar auf und nannten ihn für den unbekannten Gott. Und damit durfte wohl kein Gott mehr beleidigt sein, weil er sich vernachlässigt und übergangen fühlt. Und Paulus sagt sich, daran kann ich anknüpfen. Damit komme ich ihnen nahe. Denn diesen Altar haben sie vor Augen. Und er sagt, okay, für euch mag dieser Gott noch unbekannt sein, doch ich kenne ihn, den euch unbekannten Gott. Was ich hier von Paulus lerne, ist mindestens dreierlei. Zum einen, Paulus will Antworten geben, und zwar Antworten auf Fragen, die gestellt worden sind. Er überlegt sich, was ist eigentlich die Frage dieser Leute? Was ist ihre Sehnsucht? Und was ist die Angst hinter diesem Bild von einem Gott, hinter diesem unbekannten Gott? In der Theologie nennt man das Apologetik, wenn der Glaube Antwort geben kann und will auf die existenziellen Fragen, die Menschen haben. Die Voraussetzung dafür ist Hören. Hören, hören und nochmal hören. Nicht gleich drauf losreden und Antwort geben auf Fragen, die keiner gestellt hat. Im Gespräch mit Leuten, die zweifeln, die nicht glauben können, die vielleicht sogar den Glauben verspotten, sich überlegen, sich fragen, was ist eigentlich seine Sehnsucht, ihre Sehnsucht? Was ist seine Angst, ihre Angst? Was ist die wichtigste Frage, die dieser Mensch hat? Doch wer Antwort geben will, braucht ja eigentlich zunächst selber einen Zugang zu den Grundlagen seines Glaubens. Wer Antworten geben will, müsste doch auch ein bisschen wissen, was er oder sie glaubt. Und dafür können wir etwas tun. Wer Antworten geben will, müsste ja auch sprachfähig sein. Und Paulus war hier hervorragend geeignet. Das erste also Antworten. Das zweite, Paulus versteckt sich nicht. Er hat eine Mission, er hat eine Botschaft und er ist doch nicht aufdringlich. Er stößt die Athener nicht gleich vor den Kopf. Und so sind die Athener neugierig auf ihn. Sie löchern ihn mit ihren Fragen. Und Paulus ist nicht nur sprachfähig, was seinen Glauben betrifft, sein Glaube hat auch Ausstrahlung. Er macht neugierig. Das erinnert mich an Mahatma Gandhi. Der wurde einmal von christlichen Missionaren gefragt, was sie tun müssten, damit die Hindus den christlichen Glauben annehmen. Er antwortete, denken Sie an das Geheimnis der Rose. Alle mögen sie, weil sie duftet. Also duften Sie, meine Herren. Ja, das spürt man, ob ein Glaube duftet. Also anstelle von Aktionismus, Treue, Liebe zu Jesus, ihn um sein Wirken bitten und hinhören auf die Leute, ihnen nahe sein. Und das macht Paulus. Er nimmt seine Gesprächspartner, seine Gegenüber ernst. Er beschäftigt sich mit ihnen. Er kann sogar einige ihrer Dichter zitieren. Das zweite also, duften. Und das dritte, was mir hier klar wird, Paulus hat Leidenschaft. Er lebt seinen Glauben mit Herzblut. In ihm brennt etwas. Das hat ihn Hunderte und Tausende von Kilometern über staubige Römerstraßen und gefährliche Wege getrieben. In ihm brennt die Liebe zu Jesus und er weiß, Gottes Herz brennt für ihn. Nichts kann ihn trennen von der Liebe Gottes, so hat er es in seinem einem seine Briefe geschrieben. Das gibt ihm Gewissheit, das ist ihm die Basis. Er lebt das, was Augustinus so gesagt hat: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Den anderen annehmen und mit Leidenschaft glauben. Manfred Lütz, der Psychiater, hat einmal so etwas erzählt. Beim Weltjugendtag in Köln im Jahr 2005 musste dem von allem christlichen unbeleckten Fernsehredakteur, der für die Übertragung der Papstmesse auf dem Marienfeld verantwortlich war, die heilige Messe erklärt werden, damit er die Kameraführung professionell dirigieren konnte. Als der Weltjugendtag vorbei war, rief er den Priester an, der ihm die Eucharistiefeier erklärt hatte, und bat ihn um die Taufe. Allein, so schreibt Manfred Lütz, allein eine ernsthafte Erklärung des Sinns der Liturgie hatte gereicht, um eine existenzielle Wende zu vollziehen. Ja, ich stelle es mir so vor, in diesem Priester hat etwas gebrannt, wie in Paulus damals, wie bei den Jüngern, die nach der Kreuzigung Jesu nach Emmaus gegangen sind. Als sie Jesus begegnet waren, sagten sie: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? In denen brannte etwas wie in Petrus und den Jüngern an Pfingsten, wie in Stephanus. Und dieses Brennen, das wusste Paulus, das kann er nicht machen. Er kann sich öffnen für den Geist Gottes. Das ist alles. Und das ist viel. Hatte nicht Jesus gesagt, wer um den Geist Gottes bittet, wird ihn garantiert auch bekommen? Also erstens antworten, Apologetik, hinhören. Was sind deine Fragen? Was ist deine Sehnsucht? Was sind deine Ängste? Und dann erst Antworten suchen. Das zweite, duften, Treue, Liebe zu Jesus, ihn um sein Wirken bitten und vielleicht werden Menschen neugierig. Das dritte, brennen, offen werden für den Geist Gottes und Glaube mit Leidenschaft. Paulus hatte einiges erlebt, ein Perspektivwechsel, ein Blick auf die Athener. Paulus war ja mitten im Athener Bildungsbürgertum gelandet. Diese Bildungsbürger haben es genossen, über philosophische und theologische Fragen zu spekulieren. Solche gescheiten Leute gibt es auch heute noch. Peter Sloterdijk, ein an sich gescheiter Philosoph, hat vor kurzem ein Buch über die Religion geschrieben, den Himmel zum Sprechen bringen. Jemand hat dieses Buch so treffend und schön zusammengefasst: Schwebend über dem Feld des Religiösen mit scharfem Blick nach unten. Dieser Philosoph hat versucht, die Religion aus der Distanz heraus zu betrachten. Im Grunde wie die Philosophen damals in Athen. Doch bei so einem distanzierten Blick entgeht einem das Entscheidende. Wer mit einem Hubschrauber durch die Landschaft fliegt, über die Landschaft fliegt, kriegt nicht mit, was die Menschen da unten erleben, was sie bewegt. Ich fürchte, viele solcher Bildungsbürger und auch vieler Theologen, viele solche reden über Gott und reden über die Religion, so als ob sie drüber stehen würden, schwebend über dem Feld des Religiösen. So nach dem Motto: Interessant. Gott, der tut doch nichts, der will doch nur spielen. Das ist ein Reden über Gott, ein Reden über die Religion, gefangen in der kleinen Welt des Verstands, und es ist ein Vorbeigehen an der Tiefe des Lebens. Wie damals in Athen, Götterbilder, kunstvoll selbst gemacht. Da ist die Sehnsucht, Gott in der Hand zu haben, über ihn verfügen zu können, ihn sehen zu können, keine Ungewissheit mehr. Und sich dann kluge Gedanken machen über das bunte Treiben im Olymp, im Götterhimmel. Reden über Gott, reden über die Welt und dann doch zweifeln, Warum verhindert er denn nicht das Leid? Warum beseitigt er nicht das doofe Virus? Warum gibt es das Böse? Reden über Gott statt mit Gott. Damit kommt man nicht weit. Reden über die Religion, anstatt sich auf den Weg des Glaubens einzulassen. Das klingt gut, ist aber keine Weisheit vor Gott. Im Grunde ist das nur Küchenlatein. So nach dem Motto, der Verstand schwimmt an der Oberfläche, wie das Fett in der Suppe. Die nährenden Fleisch- und Gemüsestückchen jedoch, die sind unten im Topf. Die Wirklichkeit Gottes, die geht in die Tiefe des Lebens. Paulus sagt, Gott ist nahe und Gott will uns gerne in seiner Nähe haben. Mich und euch und alle Menschen und auch gerade solche gebildeten Griechen. Er lädt uns sogar ein, über unseren Tod hinaus zu denken und zu glauben und Jesus auf dem Weg ins Leben zu folgen. Und genau da bekamen die Athener ein Problem. Denn die Auferstehung, wie Paulus sie vorstellte, wie er sie in Aussicht stellte, die konnten sie nicht denken. So etwas kann passieren, wenn das Evangelium auf eine von Philosophie geprägte Religiosität von Leuten trifft, die sich für gescheit halten. Heute sind es vielleicht Leute aus dem Bereich der Esoterik, die über den Bereich ihrer selbstgemachten Gottesvorstellungen nicht hinauskommen und an eine Grenze geraten, sobald Leid ins Leben kommt oder der Tod. Und das sind vielleicht auch Leute aus dem Bereich der Philosophie und auch aus dem Bereich der Theologie, die mit der Enge ihres Verstandes versuchen, die große Wirklichkeit Gottes zu erklären. Auferstehung. Ja, das wäre der Hauptgewinn gewesen. Gott bewahrt deine Identität auch über deinen Tod hinaus. Du bleibst du. Gott lässt dich doch nicht im Dunkeln untergehen. An Jesus hat er es schon gezeigt. Das wäre der Weg gewesen, anstelle die Auferstehung zu denken und von oben herab auf Gott und die Religion zu schauen, wäre es notwendig, sich auf die Wirklichkeit Gottes einzulassen. Das ist ein Weg, der zum Leben führt. Sich auf den Gott einlassen, den uns Jesus nahe bringt. Gott ist nahe. Das ist die Botschaft des Paulus. Das ist die gute Botschaft des Lebens und die gilt. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns davon einen Funken ins Herz gelegt. Paulus sagt, wir sind göttlichen Geschlechts. Gott ist nahe, sichtbar und uns Menschen auf Augenhöhe durch Jesus. Gottes Liebe tief in unsere Herzen ausgegossen durch seinen Heiligen Geist. Wenn Gott mir so nahe gehen darf, dann wird die Mauer des Todes durchlässig. Und dann wird wahr, was der Psalm schon so sagte, er führt mich hinaus ins Weite, er reißt mich heraus, denn er hat Lust zu mir. Dann wird aus Tod Leben. Auferstehung, das ist, wie wenn in der Nähe Gottes und im Zusammensein mit Gott die Zeit aufgehoben wird. Und dieses Ewige strahlt hinein ins Jetzt, hinein in diesen Augenblick, denn jetzt in diesem Augenblick leben wir. Und die Welt Gottes öffnet sich uns heute und hier und jetzt. So ist Gott nahe, auch wenn ich nicht weiß, wie genau es hinter der Mauer des Todes aussieht. Gott ist nahe, auch in meinem Zweifeln. Gott ist nahe, wenn ich anderen Menschen begegne, wenn ich Leute treffe, die Fragen haben, die Zweifel haben, die mit Jesus nichts anfangen können, die vielleicht meinen, über der Religion zu stehen und die dadurch Gott nicht finden. Gott ist nahe. Die Leute damals sagten, das geht zu weit. Die blieben lieber auf Distanz. Mit Spott und Verachtung kann man leichter über den Dingen bleiben und schweben, wie das Fett in der Suppe. Bei einigen jedoch ist die Botschaft vom nahen Gott bis ins Herz vorgedrungen. Die haben verstanden, was der Kirchenvater Augustinus später sagte: Nicht Worte sucht Gott bei dir, sondern das Herz. Nicht Worte sucht Gott bei dir, sondern das Herz. Es waren ein Mann namens Dionysos, eine Frau namens Damaris und ein paar andere, deren Namen wir nicht wissen. Ein Funke, kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. So hat es Manfred Siebald gesungen. Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt. Und da macht sich sogar einer auf einen Weg von 1800 Kilometern und mehr und zurück in ferne Gegenden, um weiter zu sagen, um deutlich zu machen, Gott ist dir nahe. Und genau das ist das Geheimnis dieses Sonntagsjubilate heute. Jubelt dankbar, denn durch Jesus wissen wir es, durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen erfahren wir es. Gott ist nahe, total nahe. Amen. Wir haben eine kleine Zeit der Stille.